Hallo und herzlich willkommen bei der 38. Folge des Podcasts Radar Contact, Pilot trifft Lotse. Ich bin Seid, der Fluglotse.
Und ich bin Tim, der Pilot. Hallo Seid, hallo ihr, die uns zuhört.
Hallihallo. Ja, wir starten voll durch mit einem riesigen, vollen Pad, wie man so schön sagt. Weißt du eigentlich, wofür dieses Pad steht? Ich kenne es von der Lage der Nation.
Ich denke mir auf, dass es ein iPad ist.
Das iPad oder Notepad?
Notebook,
ja. Okay.
Wo sie irgendwas aufgeschrieben haben, genau.
Ja. Wir waren nämlich gerade der Meinung, dass wir eine Fragen-Einreichung, die wirklich viele Fragen beinhaltet, von Mona, die hatte letztes Mal auch schon Fragen gestellt und hat noch mal ein paar Folgefragen, dass wir die schon bearbeitet haben. Und dann habe ich gemeint, nee, dazu sind wir letztes Mal schon nicht gekommen. Und wir haben noch mehr Fragen reinbekommen. Das heißt, wir haben massig viel zu tun und machen gar nicht so viel Geplänkel, ja, wie vorher sonst immer. Tim, wie geht's dir?
Mir geht's gut, Seid. Danke. Wir haben heute schon einen Schreibtisch für unsere Tochter zusammengebaut. Das war schon ein richtiges Erfolgserlebnis. Und deswegen freue ich mich jetzt, dass das abgeschlossen ist und mich auf die Folge mit dir heute.
Ja, wie geht's dir? Danke, mir geht's auch gut. Ich war jetzt tatsächlich gerade unterwegs ein paar Wochen und erstaunlicherweise, das haben wir sonst nie so, ist noch nicht mal unsere alte Folge veröffentlicht, geschweige denn bearbeitet. Das heißt, wir haben jetzt gerade hier einen Backlog mehr oder weniger, weil ich schlicht und ergreifend zu viel Urlaub hatte, als dass ich die Folge hätte bearbeiten können. Ich habe es vergroovt. Deswegen haben wir jetzt hier zwei Folgen im Backlog. Mal gucken, in welchem Tempo die rauskommen. Aber ja, mir geht's entsprechend gut.
Das merke ich auch und das sehe ich auch. Die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen ja nicht, oder vielleicht wissen sie es, dass wir uns sehen bei der Aufnahme. Wir sitzen ja nicht physisch zusammen. Wir sitzen jeder in der Regel bei sich zu Hause und rufen uns dann an mit Videotelefonie. Und mir ist gerade aufgefallen, das wollte ich dir einfach mal kurz als Feedback geben, weil wir das auch lernen tatsächlich bei uns in der Ausbildung. Du hast, bevor du angefangen hast zu sprechen, mich kurz angelächelt. Und das merkt man dann auch hoffentlich beim Zuhören. Und wir lernen das beim Thema Ansagen zum Beispiel, dass man so ein bisschen sich darauf einstellen soll, was man sagen möchte, aber dass eben auch die Haltung und die Atmung eine wichtige Rolle spielt. Also wenn man aufrecht sitzt, bewusst atmet und dann am besten noch lächelt, bevor man was sagt, dann merkt das auch der Zuhörer und die Zuhörerin, wenn nicht bewusst, aber dann zumindest unbewusst.
Jetzt hat deine Company ja auch noch ein Cargo-Compartment, dadurch, dass es, das sind natürlich unterschiedliche Firmen, ja, das sind ja unterschiedliche, sind das beides AGs? Ah, egal. Unterscheidet sich das Kapitänstraining, ob du bei einer Cargo-Airline anfängst oder bei einer Passagier-Airline anfängst? Natürlich tut es das automatisch, du hast nämlich Verantwortung für 300 Menschen oder 200 Menschen und nicht für 15 Paletten Bananen, aber lernst du da tatsächlich fundamental andere Sachen oder geht es primär um die Führung der Crew, egal wie groß die Crew ist, die Führung des Fliegers und Entscheidungsfindung und so?
Das ist eine sehr spannende und eine sehr weitgehende Frage.
Sorry an die Frageneinsender, ich hijacke das jetzt
und lasse keinen Platz mehr. Ins Philosophische geht, vor allem habe ich mir gerade überlegt, ist Verantwortung überhaupt dimensionierbar? Also macht es einen Unterschied, ob du jetzt die Verantwortung hast für ein Flugzeug und die Ladung und wenn es auch nur ein oder zwei Kollegen ist mit an Bord und die Menschen am Boden, auf die du, wenn du einen Fehler machst, vielleicht auch drauffallen könntest, ist das weniger Verantwortung, als wenn du jetzt 100 oder 400 Menschen transportierst. Lass ich jetzt mal so offen stehen.
Ich finde, das unterscheidet sich tatsächlich, weil immer, wenn Menschen involviert sind, ist die Verantwortung. Jetzt ist es natürlich verfassungsrechtlich sehr schwierig, ein Leben, beispielsweise das Leben deines Co-Piloten oder deiner Co-Pilotin oder einer Crew, die mitfliegt oder so, gegen 100 aufzuwiegen. Das darf man verfassungsrechtlich ja nicht. Das wurde ja mehrfach diskutiert. Aber in allen anderen Szenarien würde ich spontan ja sagen. Versicherungsmathematiker auch, ja. Die setzen ja hinter jedes Menschenleben auch eine gewisse Zahl, fatalerweise.
Ja, trotzdem denke ich, hat man ja auch eine Verantwortung, dass man das Flugzeug heil runterbringt und am Boden eben niemanden gefährdet. Also auch da hast du eine Verantwortung gegenüber den Menschen. Vielleicht jetzt nicht die, die an Bord sind, aber die, die am Boden sind und die auch unter Umständen zu Schaden kommen würden, wenn du deiner Verantwortung nicht gerecht würdest.
Ja, da war mal immer, kann ich mich noch erinnern, ich habe das jetzt lange nicht mehr gehört, aber wenn ich bei der Arbeit, wenn man da so ein knappes Ding fährt, ja, also wenn man, sagen wir mal, die Staffelung hergestellt ist und die Flugzeuge safe, orderly and expeditious aneinander vorbeigeflogen sind, aber wenn man sagen könnte, sag mal, deine Safe-Note, die könnte noch ein bisschen Feintuning vertragen. Du hast jetzt sehr orderly und sehr expeditious gearbeitet, aber achte mal ein bisschen mehr drauf, dass du da wirklich auch alles in trockenen Tüchern hast. Und da war manchmal so eine Frage, hättest du das jetzt auch so gelöst und so gearbeitet, wenn deine Mutter oder deine Schwester oder dein Kind an Bord gewesen wäre? Und ich habe mich immer mit der Frage schwer getan, weil ich unterscheide doch nicht, wer da drin sitzt. Klar ist da die emotionale Attachment ein bisschen größer. Deswegen gibt es, glaube ich, bei Medizinern auch diese Grundsatz, dass du keine Familienmitglieder operierst, wenn es geht, oder Bekannte. Aber also nein, ich hätte das nicht anders gemacht, ist hoffentlich immer meine Antwort, weil ich jetzt nicht unterscheide zwischen Menschenleben A und B.
Diese Frage ist übrigens auch die Frage, die sich die Ausbilder stellen, wenn sie entscheiden, ob jemand ready ist, beziehungsweise ob er einen Check besteht.
Und würde ich mich bei ihm reinsetzen darf. Wollen?
Genau, würde ich mich oder ja. Würde ich meine Familie bei ihm oder bei ihr reinsetzen?
Aber das ist
genau.
Nochmal was anderes, weil er quasi so getan wird, wenn da jetzt irgendjemand anderes, also würde ich jemanden anderen reinsetzen, würde ich allgemein mich selbst da reinsetzen, geht ja quasi einher damit mit auch allen anderen Menschenleben, die da potenziell drin sitzen können, während diese Unterscheidung, ich sitze ja nie an Bord eines Fliegers, wenn ich ihn auch kontrolliere, ja, das ist ja nun mal dem Umstand geschuldet, dass ich am Boden bin. Ich kann ja nicht unterscheiden, ob ich jetzt, also löse ich das jetzt auf die Art und Weise, gebe ich jetzt ihm die und die Rate und wähle die Lösung, wenn ich nicht drin sitze oder wenn ein Familienmitglied von mir nicht drin sitzt und für alle anderen Situationen, wo jemand drin sitzt, den ich mag, mache ich noch eine sicherere Lösung. Das kommt mir irgendwie komisch vor. Wobei die Frage bei einem Checker-Pilot, bei einem Ausbilder ist natürlich nochmal eine andere, ja.
Genau. Um auf deine Ausgangsfrage zurückzukommen, also egal, wie man die Verantwortung jetzt misst, man kann sie auch monetär bewerten, was ein Flugzeug und die Ladung wert ist, ist auf jeden Fall eine große Verantwortung da. Und deswegen unterscheidet sich die Ausbildung und auch der Maßstab für die Prüfung nicht, ob das jetzt Fracht- oder Passagiertransport ist.
Okay, abgesehen von Fracht kotzt dich, Fracht motzt nicht, ne? Das mag ich, den Spruch.
Ja, also was tatsächlich ein Unterschied ist, ist, dass sich die Länge
kurz, der Ausbildung bevor du antwortest, unterscheidet. Das war jetzt einfach nur ein dummer Spruch, der in der Airline-Welt benutzt wird.
Ja, da gibt es ja so ein paar Sprüche, aber das ist vielleicht mal ja, dann für eine Sonderfolge.
Jetzt gib mir noch zwei, bitte.
Noch zwei? Na, ich kenne nur einen und den formuliere ich mal andersrum, wie ich ihn jetzt inzwischen sehe. Ich fliege inzwischen lieber Purseretten als Paletten.
Lieber Purseretten als Paletten, ja, okay.
Genau, naja, damit wollen wir es mal belassen. Okay. Auf jeden Fall ist die Ausbildung zum Kapitän und letztendlich auch zum Co-Pilot bei der Cargo, zumindest bei uns, deswegen länger, weil es auf die Anzahl der Flüge ankommt und die Anzahl der oder die Länge der Cargo-Flüge ist einfach länger. Sprich, du machst jetzt pro Monat nicht so viele Flüge, wie wenn du jetzt Kurzstrecke fliegst und deswegen dauert es einfach insgesamt länger, bis du die erforderlichen Flüge, vor allem Starts und Landungen, zusammen hast. Also bist du mal bei der Cargo fertig ausgebildeter Co-Pilot oder Kapitän bist, dauert es unter Umständen mehrere Monate, während das bei der Passage um mehrere Wochen, auch dann im Monatsbereich, aber einfach im kleinen einstelligen Bereich ist. Und bei der Cargo kannst du dann eher im großen einstelligen Bereich sein, bis du da komplett durch bist. Aber ansonsten, wie gesagt, ist es wirklich egal, ob dahin jetzt 100 Tonnen Fracht eingeladen sind oder 100 Passagiere sitzen. Die Verantwortung und die
fairerweise Kriterien weniger wiegen als 100 Tonnen, muss man sagen.
Genau. Also das sind eher dann 10 Tonnen, ganz grob pro Passagier mit Gepäck 100 Kilo, genau, weil dann auch noch oft Fracht zugeladen wird. Und deswegen ist das am Ende von der Verantwortung und von den Ausbildungsinhalten gleich. Wobei tatsächlich, jetzt wo ich gerade Ausbildungsinhalte sage, kommt natürlich beim Thema Passagierefliegen schon noch ein bisschen mehr dazu, weil du natürlich gerade in der Rolle als Kapitän dich auch um deine Passagiere und um deine Kabinencrew kümmern sollst und darfst. Und das spielt natürlich da schon nochmal eine andere Rolle.
Bevor wir jetzt komplett abdriften, tatsächlich saß ich letztens mit Familie in einer Straßenbahn, die einen Straßenbahnunfall hatte. Ich würde jetzt spontan vermuten, weil ich sehr viel Vertrauen habe in einen Straßenbahnfahrer, der das professionell macht, gegenüber einer Person, die halt nun mal privat Auto fährt. Die machen das ja an. Also egal, ich würde tippen, der Autofahrer hat ein Rotlichtgebot missachtet. Heißt das so? Der ist über eine rote Ampel gefahren. Und der Fahrer der Straßenbahn, interessanterweise, ich meine, der hat dann so viel zu tun da vorne, der hat tatsächlich muss ich leider zu seiner Schande sagen, sich kein bisschen um die Fahrgäste gekümmert. Also wir saßen da ganz hinten und dadurch haben wir nicht mitbekommen, was genau passiert war, weil da vorne, die wussten das schon. Und eine Stunde lang hat er nicht, er hat sich nicht mal drum gekümmert, hat sich jemand verletzt, was bei einer Vollbremsung ja schon mal passieren kann. Da habe ich auch gedacht, also das wird im Cockpit ganz bestimmt anders gehandhabt, aber ich hätte das auch in der Straßenbahn tatsächlich, weil wir nun mal einfach in dem Moment seine Fahrgäste sind. Er hat die Verantwortung für uns, hätte ich anders erwartet.
Ja, und das ist auch ein wesentlicher Bestandteil unserer Ausbildung, sowohl im Kapitänstraining, aber auch dann bei den immer wiederkehrenden Schulungen. Wie gehe ich mit den Passagieren um? Wie gehe ich mit meiner Crew um? Wie manage ich Krisensituationen? Da gibt es tolle Fallbeispiele. Also wir haben uns zum Beispiel angeguckt bei 9/11, wie man es besonders gut machen kann oder wie man es besonders schlecht machen kann, wenn man mit so einem großen Flugzeug irgendwo mehrere Tage an der amerikanischen Ostküste, der nordamerikanischen Ostküste strandet. Und deswegen ist es auch so ein bisschen mein Thema, wenn wir das Thema Sicherheit und Wirtschaftlichkeit besprochen haben, auch immer auf das Thema Passagiere mit einzugehen, weil ganz viele Passagiere entscheiden sich bei der Wahl, welche Fluggesellschaft sie wählen, durchaus auch dafür, wie sie an Bord empfangen werden, wie sie an Bord behandelt werden. Und für mich ist es auch mit die größte Wertschätzung und das beste Feedback für unsere Arbeit, wenn die Gäste am Ende aussteigen mit einem Lächeln auf dem Gesicht und sagen, es war ein schöner Flug. Auch wenn alles gut lief. Und gerade wenn alles gut lief.
Also das mit der wie man behandelt wird, da hat meine Frau mal erzählt, wie sie in den Flieger eingestiegen ist und keine Ahnung, was sie vorher gewohnt war, ob sie vorher beispielsweise Lufthansa gewohnt war oder wen auch immer, ist ja egal. Aber das war dann irgendwie eine andere Airline und eine Flugbegleiterin stand quasi so mehr oder weniger in der Mitte der Kabine oder im vorderen Drittel und hat dann quasi so laut die ganze Zeit immer wieder gerufen, als Durchlatsche. Das hatte nichts von dieser Prestige, die man irgendwie immer noch mit dem Fliegen verbindet. Ja, das ist ja schon ein toller Moment und eigentlich was Tolles, aber gut, so viel zu dieser Frage, welche Airline man dann wählt. Ja,
ja, und auch da sind es Kleinigkeiten, ne? Kleiner Aufwand, große Wirkung, mit dem man ganz viel kaputt machen oder falsch machen kann, aber auch umgekehrt etwas bewegen kann. Also zum Beispiel, wenn wir Verspätung haben und ich mich in die Kabine stelle, sodass mich die Gäste sehen bei der Ansage, dann macht das schon was mit den Leuten. Und nicht nur mit den Passagieren, sondern auch mit der Kabinencrew. Und wenn ich mir dann auch überlege, bei unseren Passagieren, da steigen auf einem Flug zwischen 100 und 200 Leuten ein. Jeder hat seine eigene Geschichte, jeder hat seinen eigenen Grund, warum er jetzt gerade fliegt. Vom Vielflieger, der mehrmals die Woche mit uns fliegt, zu irgendwelchen Geschäftsterminen, kürzlich wieder einen gehabt, kurz mit ihm unterhalten, fliegt morgens nach, wo sind wir hingeflogen? Weiß ich nicht mehr, nach Berlin und dann mittags wieder zurück, wahrscheinlich nur, um irgendwas zu unterschreiben und dann tritt er schon die Heimreise an. Also von den Vielfliegenden bis hin zu denen, die vielleicht erstmal in ihrem Leben überhaupt fliegen, die total aufgeregt sind, die Angst haben, die verunsichert sind und da auch so ein bisschen das nötige Fingerspitzengefühl zu haben und drauf einzugehen. Und das finde ich, macht auch mir jetzt Spaß, deswegen bei der Passage zu sein. Und kürzlich ist eine Dame ausgestiegen, das fand ich ganz nett, die dann zu mir gesagt hat, sie hatte Flugangst und durch meine Ansage wäre ihr Flugangst etwas weniger geworden. Und das fand ich ganz, ganz schön.
Wenn ich mich nicht täusche, hast du das schon mal erzählt?
Aber das ist schon erzählt. Dann schneide das bitte raus, weil sonst ist das ein bisschen too much.
Vielleicht lasse ich es auch drin. Aber apropos Berlin hin und zurück und fliegen. Und wir hatten noch eine Frage vom letzten Mal. Wir haben jetzt schon fast 15 Minuten, ja. 13 Sitz, gequatscht über ein Nicht-Thema für heute. Aber ich fand das einfach interessant. Tim, wir haben noch Follow the Greens offen und du schickst mir ganz brav immer, wo du so hinfliegst und du bist auch unter anderem nach London Heathrow geflogen, sogar mit einem Layover. Bist du in London geblieben oder?
Ja,
das ist ja cool. Das ist ja natürlich eine nette Stadt, wo man bleiben darf, ja, wenn man dann Kost und Logis gestellt kriegt. Wobei, kriegst du ja, ne?
Ja.
Erzähl mal was zu Follow the Greens. Da wolltest du dich noch informieren, dir vor Ort ein Bild machen und so weiter.
Ich wollte mir vor Ort ein Bild machen, konnte es aber leider nicht, weil, wie ich feststellen musste, und das war im letzten Mal auch noch so ein bisschen unklar, wird Follow the Greens tatsächlich nur genutzt, wenn es dunkel ist. Und wir waren die ganze Zeit
in London. Also noch nicht mal, wenn es Lowvis ist, sondern nur dunkel.
Doch, also bei Lowvis natürlich auch, ja.
Aber nicht.
Oder lass mich es andersrum formulieren, bei Daylight VMC wird es nicht genutzt.
Nicht genutzt, okay.
Ja,
okay.
Genau, weil da sieht man auch so ganz gut, wo es hingehen, ist auch relativ eindeutig. Ist eher ein Tool für, wenn es dunkel ist oder wenn Lowvis, also wenn Niedrigsichtbetrieb ist, dann wird das genutzt. Deswegen konnte ich es leider nicht live sehen, obwohl ich dreimal hin und her geflogen bin. Aber dadurch, dass wir jetzt Sommer haben, ist es, vor allem wenn man eine Frühaufstehertour hat, eigentlich die ganze Zeit beim Fliegen hell. Deswegen konnte ich es live nicht sehen, aber ich habe trotzdem mal ein bisschen recherchiert und ohne dazu sehr in die Details zu gehen, ich würde das auch in die Shownotes dann packen, gibt es da ganz spannende Projekte auch dazu, vor allem das im Sinne von modernen Technologien zu automatisieren und ja, auf die tatsächlichen Gegebenheiten anzupassen. Also, dass wirklich so boxweise oder blockweise Licht an- und ausgeschaltet werden, dass berücksichtigt wird, wie schnell das Flugzeug rollt, dass berücksichtigt werden, wo möglicherweise Konfliktverkehr am Boden ist, dass Stop-Bars berücksichtigt werden und das Ganze eben auch noch, also nicht nur safety-wise, sondern auch eben noch unter wirtschaftlichen Aspekten implementiert wird. Da gibt's und gab's verschiedene Projekte dazu, auch gerade auf europäischer Ebene. Und das finde ich super, super spannend, weil ich glaube, das kann schon was zur sicheren und wirtschaftlichen, zum sicheren und wirtschaftlichen Betrieb am Boden was beitragen.
Weil du gerade das Wort Stop-Bars erwähnst, ich weiß nicht, ob wir darüber schon mal gesprochen hatten. Das sind, korrigiere mich, wenn ich das zu ungenau formuliere, mehr oder weniger einfach schlicht und ergreifend Ampeln, visuelle Ampeln, die zusätzlich eingeschaltet werden, die sind ganz besonders aktiv eigentlich, oder? Gibt es auch noch andere for Runways, sodass du quasi keine Runway-Incursion hast?
Genau, wir hatten das, glaube ich, schon mal angesprochen.
Hatten wir schon mal?
Und ja. Hatten wir schon mal drüber gesprochen, genau. Macht nichts. Ich sag gerne nochmal was dazu, nämlich, dass die rot sind und auf gar keinen Fall überrollt werden dürfen, außer es wird explizit vom Lotsen freigegeben, weil es irgendein technisches Problem gibt. Aber wenn wir vor einer roten Stopbar stehen und bekommen eine Freigabe zum Rollen und die Lichter gehen nicht aus, fragen wir explizit nochmal nach, ob wir da jetzt wirklich weiter rollen sollen
oder also ihr nicht. Wollt quasi keine explizite Freigabe zum Beispiel für ein Line-Up and Wait for the Runway haben, sondern ihr wollt eine Freigabe dann haben, Line-Up and Wait, cross the red stopper, it's broken oder so. Ne?
Ja, also genau, im echten Leben wäre das dann so, dann heißt es Line-Up and Wait und dann würden normalerweise die Lichter ausgehen und wenn die Lichter eben noch anbleiben, dann würden eben nachfragen oder sagen, Lights are still on oder please confirm
Line-Up. Aber unter Umständen ist ja einfach der Knopf kaputt und die können es nicht aktiv aus- und anschalten, dann würden sie es dir schon in der Clearance mitgeben quasi, dann so beispielsweise. Genau, ja. Aber ja, trotzdem, genau. Potentially has it, ja.
Und das ist wirklich eins der Top-Gebote beim Rollen am Boden. Rote Stop-Bars werden nie überrollt, weil sie ja, wie du schon sagst, in der Regel vor Runways sind und davor schützen, dass man auf eine aktive Start- und Landebahn aufrollt.
Gibt sie auch vor so busy Taxiways? Ich denke an den November-Taxiway in Frankfurt, wo ja quasi jeder lang rollt. Nee, ne, das ist sowas kennst du wahrscheinlich gerade, nicht von irgendeinem
Flughafen. Nee, da gibt's andere Markierungen.
Stop-Bars sind für Runways.
Die Stop-Bars sind wirklich für Runways gedacht, genau.
Ja, okay. Wenn wir gerade über Runways sprechen, der Autopilot deines Fliegers hat ja so eine Audioanzeige, dass er sagt, on runway 25 left, sobald du quasi established bist auf der Runway drauf, also sobald du auf die Runway drauf rollst, ist ja ein Teil deines Safety Features, weil es ja immer wieder vorkam, dass Piloten und Pilotinnen von falschen Runways gestartet sind. Das ist ja ein Teil dieses Safety Features. Worauf basiert das eigentlich? Basiert das auf dem ILS-Signal? Basiert das auf GPS? Auf was basiert das?
Unser Flieger hat es tatsächlich nicht. Also das ist ein optionales System, was Flugzeuge einrüsten können. Also bei der Cargo hatten wir das. Und auch bei uns gibt es Flotten, die das haben. Jetzt unsere Flotte hat es nicht. Unsere Flotte hat eine Anzeige auf dem Electronic Flight Bag, im Electronic Route Manual, beim Rollen am Boden. Wenn wir uns einer aktiven Runway nähern, dann poppt das ganz groß im Sichtfeld auf. Also es ist schon auch ein Reiz da, den man wahrnimmt. Aber es gibt Flugzeuge tatsächlich, wo das akustisch ist, auch im Anflug, und das basiert auf GPS-Signalen.
Okay, interessant.
Genau, und das ist wirklich ein tolles Tool, genau, weil es eben einen darauf hinweist, welche Bahn man gerade anfliegt oder auf welche Bahn man gerade anrollt oder welche Bahn man gerade überrollt, um da eben nochmal eine zusätzliche Schleife einzubauen. Ist das, was ich jetzt hier überhaupt gerade hören will?
Und da gab es doch mal die Erkenner, die in San Francisco auf dem Taxiway landen wollte. Dadurch, dass es GPS-basiert ist, da würde dir quasi mehr oder weniger das Ausbleiben eines Approaching Runway 25 Left oder so, das Ausbleiben würde dir dann ein Signal geben oder würde dir, also oder gibt dir quasi eine, würde dir das immer transmitten, was du approachst? Also wie ist die Funktionsweise des Ganzen?
Gute Frage, müsste ich mal nachgucken. Okay. Kann gut sein, dass sie dann sogar sagt, dass man den Taxiway anfliegt und nicht die
Runway. Das meinte ich beispielsweise, dass du quasi automatisch eine Schwelle hast, so ähnlich wie Approaching Minimums, dass du quasi eine automatische Höhenschwelle hast, mit Höhenangabe basierend über dem Platz, wo quasi die Runway announced wird durch den Autopiloten oder durch was auch immer das dann für ein System ist. Und wenn er halt keine Runway erkennt, auf der man quasi aligned ist, Aber ja.
Ich nehme das mal mit als Hausaufgabe, was ich sagen kann, und das haben wir. Das ist ein System, was uns beim Rollen am Boden davor warnt, von einem Taxiway zu starten. Also wenn man zu schnell wird beim Rollen, dann würde ein das System warnen, dass man auf einem Taxiway noch sei. Und gleichzeitig beim Landen weist ein das darauf hin, wenn die verbleibende Distanz zum Anhalten zu kurz zu werden droht. Also auch je nachdem, ob es jetzt nass oder trocken ist. Man hat ja bestimmte Bremswerte und Landedistanzen. Und wenn man da zu weit reinfliegen würde bei der Landung und dann die errechnete Stoppdistanz zu kurz ist für das, was noch übrig ist auf der Landebahn, wird es auch entsprechende Hinweise geben, dass man da nochmal ein bisschen stärker bremst als das, was man normalerweise bremsen würde.
Interessant. Das sind wahrscheinlich Audio-Warnungen, also du kriegst dann ein Master-Chime oder kriegst du dann eine Warning, plus eine Anzeige. Ein kleiner Hinweis an der Stelle hier, leider hat sich Tims Mikrofon verabschiedet, wir konnten nicht genau rekonstruieren, warum. Man konnte sich unserer Meinung nach reinhören, trotzdem Entschuldigung dafür und hoffen wir, dass es nicht nochmal passiert.
Das ist beides, das ist sowohl optisch als auch akustisch.
Okay, schon interessant. Das ist ja, wir wollen Fragen beantworten und wir kommen als nicht dazu.
Du stellst Fragen.
Eine Sache droppe ich noch als interessanten Fakt. Wir haben ja leider bei uns konkret, das haben glaube ich Tower zum Beispiel schon und auch ganz viele andere Niederlassungen werden das haben, keine Audiowarnung. Also wir haben nicht zum Beispiel, wenn wir das eins unserer Last Resorts, und zwar STCA, das ist ja mehr oder weniger, sagen wir mal, 1 bis 2 Minuten maximal noch, bis du quasi die Staffelung verlieren würdest zwischen 2 Fliegern, geht diese Warnung an. Dafür würde ich mir wünschen, dass du eine zusätzliche Audiowarnung kriegst, weil schlicht und ergreifend einfach, das funktioniert ja so im Cockpit, ne? Du hast ja deine, wie viele verschiedene Audiotöne hast du? 60 verschiedene Töne oder so. Oder noch mehr, ja. Das ist ja immer so piep, piep, piep und klick, klick, klick und düt, düt. Also das sind alles verschiedene Warnungen, die du ja per Muscle Memory, wo du genau weißt, das ist jetzt irgendwas, was sich auf den Autopiloten bezieht und so weiter.
Wir können mal gucken, da gibt es bestimmt auch Videos, Internet, wo man sich die anhören kann und die haben auch alle ganz tolle Namen, zumindest bei Airbus, ich denke mal, dass es bei Boeing genauso ist, also so wie Cavalry Chime oder Triple Click oder...
Genau, das Triple Click ist doch, dass der Autopilot aus ist oder Auto Thrust oder was?
Nee, also ganz genau bedeutet das, dass die Landing Capability degraded ist, also dass du jetzt zum Beispiel statt Cat-3 nur noch Cat-2 fliegen kannst. Das hörst du zwar, weil du den Autopilot noch ausschaltest, aber das ist eben genau der Grund, weil du ohne Autopilot sozusagen eben kein Autoland mehr machen kannst und deswegen ist die Landing Capability degraded.
Und was ist für eine, gibt es noch eine Warnung, wenn du den Autothrust rausnimmst?
Genau, das ist quasi, wenn du den Autothrust rausnimmst.
Ach so, aber
genau. Und beim Autopiloten hast du es natürlich auch, aber da ist dann der Autopilot dieses Chevrolet Chime dilit, das ist dann das über wiegende Geräusch. Und das ist wirklich sehr markant, weil das solltest du natürlich schon wissen. Meistens ertönt es oder eigentlich fast immer, wenn man selber den Autopiloten ausgeschaltet hat, dann will man das ja hören. Aber wenn aus irgendeinem Grund der Autopilot rausfallen sollte oder man ihn versehentlich ausschalten würde, würde man das entsprechend auch hören.
Ja.
Genau. Und dann gibt es natürlich hier die Master Warning, dieses Ding, bing, 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 bing. Das zum Beispiel kommt, wenn Triebwerk, Feuer.
Das ist ja auch wirklich, das hört ja nicht auf, bis du es quasi einmal aktivierst. Genau. Das ist der rote Knopf, genau. Ne? Ihr habt ja einen orangenen oder einen roten Knopf, ja.
Genau. Aber das kommt zum Beispiel auch, wenn du in die Overspeed reinfliegst, wenn man maximal zulässige Geschwindigkeiten, die vor allem aerodynamisch bedingt sind, ohne dass jetzt was am Flugzeug durch zu starken Luftandruck passieren würde, eben eine Geschwindigkeit, die wir nicht überschreiten dürfen, auch wenn man darüber käme dieses Geräusch. Es gibt einfaches Bing für eine Caution, also Warning ist mal, wenn was sehr dringend ist, man sofort handeln muss. Eine Caution ist so die Vorstufe zu einer Warning, dann ist ein einfaches Bing, das ist eben mit den meisten Fehlermeldungen verbunden. Wenn jetzt zum Beispiel, was kann das sein, ein Generator ausfällt, dann würde ein Bing kommen mit entsprechenden Anzeige auf den Displays. Genau, und so gibt es eben verschiedene schöne Geräusche, die das Flugzeug mit uns machen kann. Und Fun Fact, ganz kurzer Exkurs, weil ich es einfach so faszinierend finde, wenn man jetzt unter Stress steht und wir üben das im Simulator sehr häufig.
Das hast du auch schon mal erzählt.
Dann
hört man das nicht mehr, ne?
Genau, das Erste, was wegfällt, ist eben der Hörsinn. Und das ist wirklich faszinierend, wie lange es dauert, bis man im Simulator dieses wirklich penetrante Fire-Warning-Geräusch abstellt. Wenn man dann plötzlich so mit was anderem beschäftigt ist und eben die Sinne dann so auf andere Dinge fokussiert sind und natürlich der Stresspegel im Körper hochfährt, hormonell bedingt, dass das eben erstmal abgestuft wird in der Priorisierung körperlich.
Das Umgekehrte dazu ist ja, wenn man einpackt, dass man das Radio leiser dreht.
Ja, oder es leiser wird, je nachdem.
Genau. Naja, aber einfach, damit ich nicht abgelenkt werde. Ja, also es ist jetzt kein krasser Stress beim Einpacken. Ja. Aber das ist so, das merkt man direkt. Das ist unnötig hören. Ich will jetzt, ne, ich will jetzt mich nur auf meine, auf die, ach, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was das der psychologische Grund dahinter ist. Aber das ist ein universal bekanntes Phänomen.
Ja, man merkt es ja auch, oder ich merke es zumindest, wenn ich Podcast höre und Podcast höre, wo ich halt auch was mitkriegen will. Und sobald ich irgendwas anderes nebenher mache, was ein bisschen, was meiner geistigen Aufmerksamkeit fordert, ist das halt auch leider sofort wieder weg.
Gut, follow the
green. Ich hoffe, ihr hört etwas, hört uns zu und macht nicht was anderes nebenher. Oder vielleicht seid sogar.
Vielleicht, ihr dürft auf jeden Fall was anderes machen.
Ja.
Ihr nehmt das mit, was ihr mitnehmen wollt. Follow the Green, also interessant, das ist quasi blockweise auch mehr oder weniger mit dem Tracken des Fliegers, also wie schnell fliegt er und wo ist er gerade und Potential Conflicting Traffic.
Genau, auch Separation am Boden, ne, dass gerade auch bei Lovis entsprechend Abstände eingehalten werden zwischen den Flugzeugen, was dahinter rollt. Wenn jetzt beide den gleichen Rollweg haben, dass eben das Flugzeug Nummer 2 nicht auf das Flugzeug Nummer 1 aufrollt, dass eben wirklich nur blockweise die Greens eingeschaltet werden. Das steckt schon, glaube ich, viel Potenzial für Technologie oder auch am Ende für KI drin.
Interessant. Danke, dass du das mitgebracht hast. Schade, dass du es nicht selbst erleben konntest. Ich bin mir sicher, irgendwann mal fliegst du in Low-Vis Conditions nach London und dann kannst du mal ein bisschen erzählen. Ja. Und dann bringt uns tatsächlich, genauso wie Ismona zu ihrer Frage gebracht hat, das Thema Follow the Greens und damit London zu den ganzen Fragen, die Mona mitgebracht hatte. Und zwar, da geht's im Prinzip um so einen ganz, ganz, ganz groben, also die hatte ganz viel Fragen zu Übernachtung mit Visa-Regelung, Visa-Besuch, Companies. Das habe ich dich ja auch damals tatsächlich mal gefragt, weiß ich noch, aber da warst du noch bei der Cargo unterwegs, da ist natürlich die ganze Visa-Geschichte deutlich interessanter als heute. Aber im Grunde ist ihre Frage, wie funktioniert das eigentlich? Reist du als Privatperson ein oder reist du als Mitarbeiter einer Fluggesellschaft ein oder als Pilot? Also wie genau funktioniert das?
Wir reisen als Crew ein und in den allermeisten Ländern reicht für die Einreise als Crew eine sogenannte GenDec, eine General Declaration, auf der alle Crewmember eingetragen sind, vom Kapitän bis zu den Flugbegleitenden. Normalerweise nach Dienstgrad und dann nach Alter sortiert. Da stehen auch so Dinge drauf wie die Passnummern und der Geburtstag. Und das ist in der Regel als Ein- und Ausreisedokument ausreichend. Es ist aber auch wichtig, dass es dabei ist. Ich habe es einmal erlebt, dass der Zettel bei der Ausreise gefehlt hatte. Und das hat mittelgroße Aufruhr verursacht, bis dann der Zettel beschafft wurde. Da ist es auch so ein bisschen von Land zu Land unterschiedlich, ob wir das dann selbst bei der Einreise schon für die Ausreise wieder mitbekommen oder ob das die Station dann vorbereitet und uns in die Hand drückt. Jedenfalls ist das ein Dokument, was ausreicht, um einzureisen. Natürlich brauchen wir immer unseren Reisepass. An dem geht gar nichts vorbei. Das steht auch in unserem Handbuch bzw. in unserer Dienstvorschrift groß und dick und fett drin, dass auf allen Flügen der Reisepass mitgeführt werden muss, weil natürlich es mal sein kann, dass wir mal hängen bleiben, wenn ein Flugzeug kaputt geht oder wenn wir eine Ausweichlandung haben. Und dann ist der Reisepass immer das Mindeste, was wir brauchen, irgendwo
also einzulassen. Also morgen fliegt Tim Frankfurt-Berlin. Und du musst deinen Reisepass mit dabei haben.
Ja, weil es kann zum Beispiel sein, dass jemand ausfällt für den Berlin-Flug oder dass der Berlin-Flug gestrichen wird.
Interessant.
Und dass dann die Firma meint, auch nee, statt Berlin geht's jetzt mal nach London. Und dann brauche ich da meinen Reisepass und dann auch eine GenDec bei der Einreise, weil London ist eben jetzt nicht mehr EU, beziehungsweise Schengen-Raum. Und dann brauche ich da meinen Reisepass. Also Reisepass ist immer das, wo ich peinlichst genau darauf achte, dass ich den dabei habe beim Fliegen gehen, weil das wäre sehr unangenehm, wenn ich den nicht hätte. Und tatsächlich reicht in vielen Ländern auch nur der Reisepass bei der Einreise, beziehungsweise wenn keine GenDec da ist, dann wird eben der Pass gestempelt bei der Ein- und Ausreise. Kann in manchen Länderkombinationen zu Schwierigkeiten führen, gerade so im mittelöstlichen Raum oder auch bei anderen Ländern auf dem Kaukasus, die sich gegenseitig nicht so gut verstehen, wenn die dann so Stempel gegenseitig im Pass sehen, das kann dann zu Diskussionen führen. Deswegen gibt es eben diese GenDec oder eben andere Alternativverfahren. Aber es muss halt auf jeden Fall immer der Reisepass dabei sein und dann gibt es Ersatzdokumente, die eben ein Visa ersetzen. Noch ganz kurz Schwenk auf die Langstrecke, soweit ich mich erinnern kann, für die USA gibt es spezielle Crew-Visa, die dann auch 10 Jahre lang gültig sind. Sind sehr aufwendig zu beantragen. Das geht dann über das Konsulat und persönlichen Termin und so weiter. Aber dafür gelten sie halt auch 10 Jahre lang. Und bei China war es früher so, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, dass da auch spezielle Crew-Visa tatsächlich ausgestellt wurden, aber die dann halt, ja, im Prinzip ist es ähnlich wie eine Gendic, aber das hieß einfach dann Crew-Visum und das war etwas aufwendiger auszustellen und zu erstellen. Da muss dann auch entsprechende Stempel mit drauf sein und so weiter. Wobei auf der Gendic auch ein Stempel drauf sein muss. Zumindest in manchen Ländern. Also du siehst, es ist von Land zu Land unterschiedlich. Kurz zusammengefasst, Reisepass ist immer Pflicht und oft ist noch ein anderes Dokument dabei, was aber reicht, sodass wir kein eigenes Visum brauchen.
Okay, das sind tatsächlich auch schon viele Aspekte, die damit beantwortet werden. Und jetzt habe ich quasi noch 3 Follow-up-Questions. Die erste Follow-up-Question ist dieses von wegen, ein Land will das andere nicht sehen. Ich habe mal gehört, dass beispielsweise Crews, die in den Iran fliegen, tatsächlich mehr angehalten sind oder aus Eigeninteresse tatsächlich einfach 2 verschiedene Reisepässe haben. Weißt du da was? Kannst du, also einfach, weil es problematisch ist, wenn man im Iran war, dann wieder in Israel beispielsweise oder in den USA einzureisen.
Genau, das ist zum Beispiel ein Grund, warum man sich einen 2. Reisepass anschaffen kann. Das ist ja durchaus auch möglich, 2. Reisepass zu bekommen. Und das unterstützen auch einige Unternehmen, dass eben okay. Das eben keine Probleme bei der Planbarkeit gibt.
Okay. Genau. Und meine andere Frage ist mit diesem ganzen, was, wie hast du es genannt, Crew-Visa? Ich habe da 2 Fragen, also Beispiel ja. USA, weil ich gerade auch selber so einen Visumsprozess gerade durch hatte. Ist es dann, wirst du dann, erledigt das alles dein Arbeitgeber und du musst dann quasi nur noch die Formulare selber ausfüllen und dann vor Ort persönlich vorstellig werden bei einem der Konsulate? Oder machst du das alles und das ist Teil deiner Arbeitszeit? Du musst dich halt drum kümmern, dass du ein Visum hast, wenn du in die USA fliegst?
Dadurch, dass das zum größten Teil eben selbst ausfüllen und persönlich beim Konsulat vorstellig werden besteht, kann der Arbeitgeber da gar nicht so viel selber machen. Also er stellt Anleitungen zur Verfügung, unterstützt dann, was möglich ist, aber trotz allem bleibt das meist am Mitarbeitenden hängen, weil es einfach sehr viel Individuelles ist. Aber es gibt dann entsprechende Berücksichtigung auch bei der Arbeitszeit, ja.
Okay, interessant. Und die andere Frage, die ich habe, ist das dann, gibt es dann quasi jetzt mal angenommen, du arbeitest Long Range und du kriegst aus irgendeinem Grund kein Visum für die USA, dann würdest du dann schlicht und ergreifend einfach nicht auf den nordamerikanischen Routen eingesetzt werden? Oder wäre das vielleicht sogar ein Grund zu sagen, dann kannst du nicht Long Range arbeiten? Weißt du, gibt es da irgendwelche Betriebsvereinbarungen? Wie, oder weißt du das nicht?
Das weiß ich nicht. Das okay. ist auch von Firma zu Firma unterschiedlich. Ja. Das geht jetzt auch sehr ins Detail. Ja, ich habe da auch keine Erfahrung mit. Aber was ich eben sagen kann, ist, dass wenn du nach USA einreisen willst, brauchst du eben ein Visum, beziehungsweise ein Crew-Visum. Und wenn du das nicht hast, wird es natürlich schwierig. Aber was dann die Konsequenzen sind, auch arbeitsrechtlich oder wie das die jeweilige Firma regelt, das ist
verstehe.
Einzelnen auch unterschiedlich.
Jetzt brauchst du ja für deine private Einreise in die USA kein Visum, normalerweise. Für China brauchst du ja beispielsweise ein Visum. Oder dürftest du als Pilot, der ein Crew-Visum hat, damit einreisen? Wahrscheinlich nicht, ne? Du bräuchtest dann noch ein extra Visum für, oder?
Also für China gilt immer auch eine Sonderregel. Du kannst zurzeit 30 Tage visumsfrei nach China einreisen.
Ah, das ist neu, das kannte ich doch nicht, okay.
Das ist relativ neu, genau. Vor kurzem waren es noch 14 Tage, jetzt sind es 30 Tage.
Ja, ich habe sogar noch damals, als ich in China war, 2016, meinen Reisepass nach Wiesbaden geschickt. Und dort gab es so eine Agentur, die das erledigt hat. Und dann kam der wieder zurück mit Visum.
Ja, genau. Entsprechend kann ich mir vorstellen, dass es auch mit dem Thema Crew-Visum etwas einfacher ist in China. Wenn du jetzt kein Crew-Visum hättest in China, dann würde es vermutlich, ohne dass ich das jetzt sicher weiß, auch gehen, dass du da als normaler Passagier einreist, kriegst halt entsprechend Stempel in den Pass, musst auch als Passagier wieder ausreisen. Was das jetzt für
arbeitsrechtliche
oder praktische Implikationen hat, das weiß ich nicht.
Nee, meine Frage war sogar andersrum, ob man sagen könnte, du könntest mit dem Crew-Visum privat einreisen.
Nein,
wahrscheinlich nicht, ne? Das ist ja arbeitsbezogen.
Das geht auf gar keinen Fall. Nee, du bist auch mit dem Crew-Visum, auch das war früher mal so, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, in manchen Ländern dazu verpflichtet, dich nur an dem Ort aufzuhalten, wo du eben als Crew ein- und ausreist. Also wenn du jetzt nach Shanghai fliegst und hast da 3 Tage oder 2 Tage frei, dann kannst du jetzt in den 2 Tagen zumindest offiziell nicht eine große China-Rundreise machen, sondern dann bist du verpflichtet, dich in Shanghai auch aufzuhalten. Ja. Also ein Crew-Visum ist auch an bestimmte Auflagen gebunden.
Verstehe, okay.
Deswegen macht es schon auch Unterschied und Sinn, dass du da entsprechend ein- und ausreist, genau. Vielleicht abschließend noch dazu, ist es ja auch eine große Errungenschaft der Europäischen Union und des europäischen Zusammenwachsens, dass wir wirklich zumindest einen Großteil Europas visumsfrei ein- und ausreisen können. Und das macht das Fliegen uns als Crews, aber natürlich auch unseren Passagieren um ein ganzes leichter, als das früher der Fall war.
Ja, ich muss da immer ganz brav dran denken, wenn ich durch Frankreich fahre. Ich habe ja eine gewisse Nähe zu Frankreich, einfach geografisch. Und da fährt man manchmal durch, wenn man Lust hat, also ein Ausflug klassischerweise, dass man dann ja für die Erwachsenen hat man ja eigentlich immer einen Personalausweis dabei, aber für ein Kind muss man dann einen Reisepass mitnehmen. Und da muss ich immer dran denken, da denke ich ganz oft nicht dran. Und dann bin ich so, oh fuck, oh, den muss ich noch holen, ja. Aber ich habe tatsächlich, weil du das jetzt gerade abschließend genannt hast, hier wurden quasi noch zwei, drei Nebenfragen gestellt, die hast du ja auch teilweise schon beantwortet. Beispielsweise, das ist nur Übernachtung, also das ist eine Frage, die ich gerade stelle, Zitat, oder gibt es nur Übernachtung in Ländern, wo die Visa-Regelung einfach ist? Und was ist in case of emergency? Ich meine, diese Emergency-Frage ist das immer wieder mal ein großes Es kommt drauf an. Ja, es gab ja jetzt irgendwie auch mal 1-2 Emirates-Maschinen, glaube ich, die in Russland tatsächlich zwischenlanden mussten. Korrekt? War das eine Emirates-Maschine?
Weiß ich nicht.
Irgendwie sowas, ja. Also das sind natürlich sehr, sehr kompliziertere Fälle, gerade in den aktuellen Zeiten. Aber das wird man gar nicht, also ich glaube prinzipiell die Antwort war dann also, man muss immer einen Reisepass dabei haben und ganz viele Sachen sind quasi auf dieser, wie heißt das, Gen-Deck-Ebene schon geregelt und geklärt. Ja. Aber wenn du zum Beispiel eine Auslandung machen musst, der Klassiker ist ja für mich auch, wenn du nach Vancouver landest und nicht in Vancouver landen kannst, weil da was ist, ein Ausweichflughafen, der in Frage kommt, ist natürlich Seattle, ja, aber da hast du ganz viele Passagiere, die vorhatten, in Kanada einzureisen. Und Kanada und USA sind nun mal zwei Länder und du bräuchtest unter Umständen Visum für USA. Ich glaube, das ist sowieso immer, kann man pauschal sagen, eigentlich immer kompliziert, aber betrifft nicht dich konkret wahrscheinlich, ne?
Meine größte Überlegung tatsächlich in so einer Situation, wenn ich eine Ausweichlandung habe, sind meine Passagiere und nicht unbedingt die Crew, weil wir würden, glaube ich, schon Unterstützung bekommen, in allermeisten Ländern dann auch irgendwo ein- und auch wieder auszureisen über die bekannten Crew-Verfahren. Schwieriger ist es tatsächlich, und das ist was man durchaus auch versucht zu berücksichtigen, wenn es um eine Ausweichlandung geht, wo mehrere Optionen zur Wahl stehen und jetzt keine Zeitnot besteht, sich wirklich zu überlegen, was ist der beste Ausweichflughafen auch für die Passagiere. Ist auch durchaus im europäischen Streckennetz manchmal eine Überlegung wert, gerade beim Thema Sarajevo. Es gibt da Stationen, wo es durchaus einfacher ist für die Passagiere und andere Flughäfen, wo es ein bisschen schwieriger ist für die Passagiere. Das ist aber dann noch so ein bisschen Absprache mit der Station vor Ort, mit den Stationen unterwegs, mit der Company zu Hause. Aber das sind eben so Aspekte, die man dann bei einer nicht zeitkritischen Ausweichlandung durchaus auch mit berücksichtigt. Was ist eben mit den Passagieren? Weil mit einer Crew von 6 oder auch 20 Leuten ist es immer noch einfacher. Vor allem als Crew hast du nochmal einen anderen Status als jetzt mit 100 bis 400 Passagieren, die möglicherweise alle gar kein Visum für das Land haben und dann möglicherweise Stunden oder vielleicht sogar auch tagelang in irgendeinem Transitbereich ausharren müssten. Stichwort Terminal, wer den Film gesehen hat mit Tom Hanks.
Ah ja, okay, interessant. Also das heißt tatsächlich, es fließt schon mit in deine Entscheidung rein. Was wäre bei Sarajevo, würdest du eher nach Belgrad wollen wahrscheinlich, oder?
Tatsächlich ist Sarajevo so ein Fall, wo ich mich dann konkret, weil ich das jetzt schon zweimal hatte, mit den Stationen vor Ort absprechen müsste. Also da gibt es bestimmte Konstellationen, um da jetzt zu sehr drauf einzugehen, wo es schwieriger ist mit Passagieren und wo es vielleicht ein bisschen einfacher ist. Aber das ist dann ein Thema tatsächlich, wo wir dann auf dem Flug nach Sarajevo, beziehungsweise wenn wir wissen, in Wetter ist Sarajevo schon schwierig, und darüber hatten wir ja auch schon gesprochen, dass vor Ort heißt auf dem Weg dorthin, klären immer die Möglichkeit, ja über unser Flugzeug eigenes Kommunikationssystem auch Kontakt aufzunehmen, sowohl mit der Station Sarajevo als auch mit der Station in Belgrad oder auch in Zagreb, aber auch mit der Verkehrszentrale zu Hause, und zu überlegen, was wäre im Fall des Falles die beste Option. Ich meine, ist aber die Frage, ob du jetzt überlegst, wie lang bleibe ich denn da? Geht es nur darum, nachzutanken und dann gleich weiterzufliegen? Bleiben alle Gäste an Bord? Dann ist es kein Thema, weil solange keiner das Flugzeug verlässt, muss auch nicht eingereist werden. Aber wenn du davon ausgehst, auch jetzt zum Beispiel mit einem technischen Problem, was unter Umständen dazu führt, dass der Flieger erstmal gar nicht wegkommt, dann ist es eher ein Thema, wo ich mir überlege, was passiert denn mit den Passagieren, wenn die jetzt hier aus dem Flugzeug raus müssen? Also auch da wieder, es kommt darauf an.
Ja, es kommt immer darauf an, genau. Also wahrscheinlich könnte man zum Beispiel sagen, jetzt mal angenommen in so einem fiktiven Szenario, was du gerade nicht machst, aber du fliegst Long Range und fliegst quasi über den Polarkreis nach Japan und du hast einen Zwischenfall und sagst, du musst jetzt mal eine Zwischenlandung machen, weil du so, wie du jetzt gerade den Flieger in deinen Händen hältst, nicht nach Tokio weiterfliegen willst. dann würdest du für ganz viele Szenarien wahrscheinlich schlicht und ergreifend einfach umdrehen und zurück zu deinem Startflughafen fliegen. Oder wenn es sein muss, beispielsweise in Helsinki landen, damit du jetzt, das ist jetzt der konkrete Fall, nicht unbedingt in Russland einreichst, weil es nun mal einfach wahrscheinlich momentan für jeden der Passagiere und allgemein total das problematische Ding wäre, nicht nur dort anzukommen, sondern dort wieder rauszukommen, wahrscheinlich auch für die Crew selbst. Jetzt lassen wir das mal außen vor. Aber ein Triebwerk brennt, dann landest du halt da, wo du landen musst. Also dann machst du da jetzt keine Abwägungen bezüglich der diplomatischen Zustände in dem Land. Ja, der Klassiker, das Smoke in the Cockpit, land as soon as possible on the nearest suitable aerodrome oder nearest available aerodrome, ne, so, also es ist so, da geht's dann um sowas nicht mehr. Aber bei so kleineren Dingern, das sieht man ja auch manchmal bei Aviation Herald, dass Flieger, die einen technischen Zwischenfall hatten, noch 4 Stunden lang zurückgeflogen sind zum Startflughafen, weil es einfach in der Gesamtbetrachtung des Abwickelns des Zwischenfalls die sinnvollste Lösung ist.
Wir hatten ja vor einigen Folgen schon mal über das Thema Entscheidungsfindung gesprochen. Da haben wir dieses Modell Vordeck, wer sich daran erinnert, bestehend aus 6 Schritten, was bei jedem größeren und komplexeren Problem Anwendung findet, was wir auch regelmäßig im Simulator üben. Und Vordeck steht für Facts, also ich sammle erstmal die Fakten, dann überlege ich mir, welche Optionen habe ich, Options, bewerte die mit verbundenen Risiken, Risks wie R und Benefits, also Vorteile, ich wäge also ab, dann treffe ich eine Entscheidung, D, Decision, führe sie aus, E, Execution und C, checke, ob sich irgendwas an den Ausgangsbedingungen geändert hat und ob die Entscheidung und die Ausführung immer noch zielführend ist. So, und jetzt, warum erzähle ich das Ganze? Weil mich beim Punkt O, Options, und um den geht es ja gerade, gibt es 2 grundlegende Äste in diesem Entscheidungsbaum. Und der eine Ast ist zeitkritisch und der andere Ast ist nicht zeitkritisch. Und bei zeitkritisch nehme ich immer die erste Option, die passt. Und bei nicht zeitkritisch versuche ich die beste Option zu finden, weil dann habe ich ja Zeit. Und das ist das, was doch mit landet. Near Suitable Aerodrome, das ist dann eher die beste Option. Und im Fall First Option ist es dann land as soon as possible. Also wenn ich wirklich einen Triebwerksbrand oder ein Feuer an Bord habe, dann ist eher geboten land as soon as possible, also die First Option. Wenn ich jetzt ein technisches Problem habe, mir ist ein Generator ausgefallen oder eine Treibstoffpumpe ausgefallen, dann kann ich mir wirklich überlegen, was ist denn jetzt die Best Option. Und da gibt es immer nächste Verästelung, 3 Möglichkeiten. Das eine ist weiterfliegen zur Destination. Das zweite ist umkehren zum Ausweichflughafen, wenn ich noch genügend Sprit habe. Und das dritte ist irgendwo zwischendurch zwischenlanden. Und das ist das, was wir uns im Rahmen des Vordecks dann gemeinsam erarbeiten und dann entscheiden.
Mit dem und die Frage quasi ist, die Frage, was machst du dann, die du jetzt gerade theoretisch durchgesprochen hast, ist ein riesiges, es kommt drauf an. Nichts wird nicht mit es kommt drauf an beantwortet.
Genau, vor allem eben bei zeitkritisch und nicht zeitkritisch, also bei zeitkritisch bei zeitkritisch First Option, da geht es wirklich nur darum, wo kann ich jetzt sicher landen, also wo habe ich einen Flughafen mit ausreichend langen Landebahnen und einem Wetter, das mir einen Anflug ermöglicht. Bei Best Option, also nicht zeitkritisch, fließt eben noch ganz viele andere Faktoren mit ein. Was ist mit den Passagieren? Wo habe ich eine gute technische Betreuung? Wo kann ich denn mit dem Problem, wenn es jetzt nicht repariert werden kann, wieder starten und so weiter und so weiter. Wo möchte mich vielleicht die Verkehrszentrale idealerweise hinhaben? Macht es Sinn, weiter zu fliegen oder umzudrehen? Also das sind alles Optionen, die ich dann prüfe, wenn ich Zeit habe, bei nicht kritischen Problemen, im Gegensatz eben zu einem zeitkritischen Problem, wo ich wirklich die beste, wo ich wirklich die First Option, also as soon as possible, wähle, um dann dort zu landen. Und dadurch reicht es, wie gesagt, in den meisten Fällen, je nachdem natürlich was es ist, aber ein 2 bis 3 Kilometer langer Betonstreifen mit einigermaßen passablem Wetter. Und um alles andere kann ich mich dann später kümmern. Und wirklich zeitkritisch, als letzter Punkt vielleicht noch, sind nur ganz wenige Dinge in der Fliegerei, habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, glaube ich. Ne? Also das eine ist Rauch und Feuer an Bord, vor allem Rauch und Feuer, was ich nicht kontrollieren oder löschen kann. Es ist ein Treibstoffleck, was ich nicht eindämmen kann. Es ist ein medizinischer Notfall, bei dem es um Leben und Tod geht. Und es ist der Ausfall von 2 oder von allen Triebwerken, die ich an dem Flugzeug habe. Das sind jetzt so gerade die Szenarien, die ich mir vorstellen kann, wo es wirklich darum geht, möglichst schnell irgendwo zu landen.
Und da muss man aber auch fairerweise sagen, für den medizinischen Not- und Zwischenfall würdest du jetzt nicht wahrscheinlich immer noch nicht die, wie nennst du das, Best Option und wie heißt das andere? Also du würdest jetzt nicht auf
First Option.
Ja, genau, da würdest du wahrscheinlich auch da wiederum eine Abwägung haben zwischen Best und First Option, ne? Weil da geht es ja nicht nur darum, den Flieger an den Boden zu bringen, sondern optimalerweise in der Nähe einer Universitätsklinik oder mit guter medizinischer Anbindung. Aber jetzt mal, du willst ja danach auch dort weiter, ja, wenn du da jetzt auf einer Piste landest, wo du zwar landen kannst, aber nicht wieder rauskommst, weil die Runway zu kurz ist, dann ist dem ja auch nicht geholfen.
Das ist auch eine ganz spannende Frage. Wie gehen wir mit medizinischen Zwischenfällen um? Vor allem, was auch viel diskutiert wird, ist das ein Grund, Mayday zu deklären, wenn ich jetzt einen Passagier habe, der um sein Leben kämpft. Ich weiß nicht, wie ihr zu diesem Thema mal gelernt habt oder wie ihr mit diesem Thema umgeht.
Wir haben, die orale Zwischenkategorie Medical Emergency. Also das behandeln wir als Emergency, ohne Emergency zu deklarieren. Also was wir zum Beispiel für ein Medical Emergency schon machen würden, ist, den Opposite landen zu lassen. Und dann müssen halt mal Flieger kurz warten. Das machst du ja auch für ein Emergency, aber ich sag mal, bei einem Emergency kalkulierst du auch, keine Ahnung, ein, dass vielleicht danach die Bahn dicht ist oder so, ja. Und bei dem Medical Emergency, wenn es passt, versuchst du den so ein bisschen mit rein zu sequenzen. Und ich sag mal, du gibst dem keine extra Delays, der fliegt auch nicht die Transition ab, aber du zerreißt jetzt, du machst jetzt nicht irgendwas, wo du denkst, oh, das war jetzt aber, ja, Emergency breaks all rules, dafür brauchst du schon wirklich einen waschechten Emergency.
Es ist ja auch jeder Medical Emergency ein bisschen anders und auch da gibt es wieder welche, die sind zeitkritisch, die sind nicht zeitkritisch. Es ist schwierig für uns als medizinische Laien das zu beurteilen. Da sind wir dankbar, wenn wir an Bord Menschen haben, die das besser können als wir, weil sie ausgebildete Ärzte oder Rettungssanitäter sind. Und, das ist auch ganz toll, es gibt eine Hotline, die wir anrufen oder anfunken können, je nach Flugzeugtipp. Die sitzen meines Wissens in Stuttgart. Die können, wie du gerade gesagt hast, nicht nur Ferndiagnosen stellen oder zumindest bei der Diagnostizierung helfen, sondern die wissen auch genau, an welchem Flughafen auf der Welt eine gute medizinische Versorgung für welches medizinische Problem gegeben ist und ob es sich lohnt, tatsächlich nochmal irgendwie 20 Minuten weiter zu fliegen, als jetzt wirklich den erstbesten Flughafen mitten in der Wüste irgendwo anzufliegen.
Gut, wir haben jetzt, glaube ich, alle Fragen, wir sind jetzt wieder mal abgedriftet, natürlich, wie soll es auch sonst sein, aber ich glaube, diese ganzen Visumsfragen, die Mona hatte, haben wir abgekaspert. Ich gehe die jetzt gerade einmal kurz durch, aber ich glaube, das sind doch so kleine Nebenfragen, ob zum Beispiel Langstrecken-Crews häufig die gleichen Routen nutzen, damit dann quasi die Visa-Vergabe vereinfacht wird. Ich tippe mal, dass da aus operationellen Gründen die Antwort nein ist, ja, weil eine Company hat ja auch ein großes Interesse daran, seine Mitarbeiter so flexibel wie möglich einzusetzen. Und da würde wahrscheinlich schon ganz oft gesagt werden, es gibt so wenig wie möglich Einschränkungen, wohin jemand fliegen kann oder will oder darf oder nicht, weil du halt einfach drauf aufbaust. Allein und dieses, was du erwähnt hast, dass du eigentlich denkst, du fliegst heute Frankfurt, Berlin und dann fliegst du de facto doch plötzlich nach Sarajevo, weil halt einfach nun mal du dort eingesetzt, also es macht einfach dann gesamtwirtschaftlich aus irgendeinem Grund Sinn, dich dort einzusetzen und jemand anderen für die Frankfurt-Berlin-Route zu nutzen. Weil beispielsweise jetzt mal blöd gesagt, Sarajevo-Flug kann halt nicht durch den Zug ersetzt werden, Berlin-Flug kann durch den Zug ersetzt werden, also schickst du die Leute alle in der ersten Klasse nach Berlin und lässt den Herrn Kapitän den Flug nach Sarajevo machen, weil wenn der Kapitän für Sarajevo fehlen würde, kannst du den nicht ersetzen. Gut, die andere Frage, die Mona mitgebracht hat, geht so ein bisschen mehr drum, darüber haben wir ja vorhin schon indirekt geredet, um die Art der Beförderung, also so von wegen Langstrecke, Kurzstrecke, Frachtfliegen, Fracht gibt es ja theoretisch auch Kurz- und Langstrecke. Mit der übergeordneten Frage, die erste zitiere ich jetzt, entscheiden Pilotinnen und Pilotinnen, welche Lizenzen für welche Flugzeuge sie machen möchten? Oder ist eine Lizenz, oder ist eine nächste Lizenz eine Art Beförderung? Also so von wegen, ich habe jetzt eine A320, jetzt kann ich eine 737 machen. Das ist, ich glaube, ich habe jetzt, ich weiß es nicht, ich bin ja nicht drin, aber ich würde spontan vermuten, das ist halt einfach das, was der Arbeitgeber sagt. Die Company sagt, wir haben jetzt einen Airbus, jetzt fliegst du bitte Airbus.
Ja, also das eine ist ja die Lizenz, in unserem Fall die ATPL, Air Transport Pilot License, also der Führerschein sozusagen, der mich berechtigt, überhaupt Verkehrsflugzeuge zu fliegen. Und das andere ist dann die Musterberechtigung, also das Type Rating. Airbus A320-Familie, Boeing 737, A380.
Ja, fairerweise, ich glaube, es ging um die Musterberechtigung.
Genau, um die Musterberechtigung. Genau, die mache ich und die bekomme ich in der Regel dann auch durch meine Firma gestellt. um mich dann eben da einsetzen zu können, wo Bedarf ist. Und in vielen Unternehmen ist es mit einer Senioritätsliste geregelt. Also die Mitarbeiter werden einmal im Jahr nach Dienstalter durchgezählt und sortiert. Und wenn dann Bedarf ist für ein Flugzeugmuster an neuen Piloten, weil alle Piloten auf ein anderes Flugzeugmuster gewechselt sind oder gegangen sind in Rente oder in Übergangsversorgung oder fluguntauglich geworden sind, also weil einfach eben Plätze frei geworden sind, rücken ja welche nach und dann werden die Plätze eben ausgeschrieben und dann kann sich da jede und jeder drauf bewerben und wird in der Regel auch, solange nichts dagegen spricht, also nicht bestandene Checks zum Beispiel oder irgendwelche anderen Dinge, die personalaktenkundig geworden sind, sich dann auf diese freien Stellen beworben und wird dann entsprechend darauf geschult. Da gibt es umfangreiche Betriebsvereinbarungen und Tarifverträge dazu, wie das genau läuft. Das soll ja alles auch sehr fair und transparent sein. Übrigens, kleine Seitennotiz, in vielen Unternehmen ist es wirklich nur davon abhängig, wie lange du schon dabei bist und nicht, wie gut du jetzt als Pilot bist, weil alle Piloten müssen gut sein. Du kannst dich jetzt hier durch besonders gutes Fliegen gegenüber anderen durchsetzen, weil da bewusst auch ein Wettbewerb vermieden werden soll, der sich dann möglicherweise wieder auf die Sicherheit negativ auswirkt. Also jeder kann sich dann um die freien Stellen bewerben und dann wird nach Seniorität geschult, aber eben auch nicht beliebig oft, weil das ja alles auch Geld und Kapazität kostet. Und deswegen ist es zum Beispiel bei einer großen deutschen Fluggesellschaft so, dass du in der Regel als Co-Pilot auf der Kurzstrecke anfängst, dann, wenn du dran bist und auch willst, als Co-Pilot auf die Langstrecke wechseln kannst, dann irgendwann als Kapitän wieder auf die Kurzstrecke wechseln kannst und dann zum krönenden Abschluss als Kapitän auf der Langstrecke die letzten Jahre fliegst. Wie gesagt, alles optional. Wenn du gar nichts machst, fliegst du dein Leben lang als Co-Pilot auf der Kurzstrecke, zumindest solange es das Flugzeugmuster noch gibt. Wenn nicht, wirst du irgendwann dann zwangsweise auf ein anderes Muster umgeschult. Aber es kann jeder, wie gesagt, selber entscheiden, ob er auf Langstrecke gehen möchte oder auch sogar, ob er Kapitän werden möchte oder nicht.
Also aber die Company könnte auch tatsächlich schon wahrscheinlich auch, wenn sie dringenden Bedarf hat, schon auch sagen, ich würde dich gerne auf der Langstrecke einsetzen, aber dann gibt es dann wahrscheinlich wiederum da auch Betriebsvereinbarungen und ja, so, was dann passiert. Da kannst du nicht einfach so beliebig losgehen.
Genau, also ich habe einen Arbeitsvertrag, in dem nur drinsteht, dass ich als Pilot eingesetzt werde, aber eben nicht, dass ich mir jetzt aussuchen kann, auf welchem Muster ich fliegen darf. Das wird dann zwar durch Betriebsvereinbarungen geregelt, ein Stück weit, und auch durch ergänzende Tarifverträge, aber grundsätzlich habe ich einen Arbeitsvertrag als Pilot und nicht jetzt als Kapitän auf dem Airbus A320 oder als Co-Pilot auf einer 747.
Okay, du bist ja jetzt ganz frisch, mehr oder weniger. Ich meine, du hast jetzt 3 Jahre, glaube ich, schon als Kapitän, ne?
Ja, ziemlich genau, 3 Jahre.
3 Jahre. Kapitän. Würdest du, ist das für dich noch eine Möglichkeit? Weil ich meine, du kannst ja auch, so wie du sagst, auf der Kurzstrecke Kapitän, sagen wir mal, die nächsten 20 Jahre arbeiten. Oder ist das für dich noch eine Vision, Langstrecke wieder zu fliegen?
Eben, weil ich hoffentlich noch 15 bis 20 Jahre Fliegerei vor mir habe und nur noch einmal wechseln kann, ist der nächste Wechsel einer, der gut überlegt sein will, weil ich dann tatsächlich den Rest meiner fliegerischen Zeit auf dieses Muster verbringen werde. Und da es mir gerade so viel Spaß macht, Kurzstrecke zu fliegen, lasse ich mir damit noch Zeit.
Du könntest dann nicht zurückwechseln?
Ich könnte unter normalen Umständen nicht zurückwechseln. Ich könnte zurückwechseln, wenn ich feststelle, dass Langstreckefliegen überhaupt nicht klappt bei mir, aber das muss dann schon medizinisch begleitet und begründet werden. Dann würde es schon gehen. Es ist aber nicht der Normalfall. Und wie gesagt, ich freue mich immer wieder Langstrecke zu fliegen, weil es einfach toll ist, in New York, Rio oder Tokio auszusteigen. Genauso toll finde ich es aber im Moment, auf der Kurzstrecke zu fliegen und in London, Helsinki oder Sarajevo auszusteigen. Und es ist einfach fliegerisch auch noch was anderes, zumindest was das aktive Fliegen angeht. Wir sagen nur so schön, Kurzstrecke ist Fliegen, Langstrecke ist Verreisen. Du hast einfach ein ganz anderes Mindset, wenn du jetzt 3, 4, 5 Flüge an einem Tag und das mehrere Tage ineinander hast, als wenn du jetzt einen Tag irgendwo hinfliegst, 1, 2 Tage dort bleibst und dann wieder zurückfliegst. Plus das ganze Thema Zeitverschiebung, Jetlag, die lange Flüge, viele Nachtflüge, das ist nochmal was anderes als jetzt hier auf der Kurzstrecke, wo man doch ein relativ regelteren Ablauf hat als auf der Langstrecke, gleichwohl mehrere Tage am Stück morgens um 3, 4, 5 Uhr aufstehen, ist natürlich auch was anstrengend sein kann.
Hat beides anstrengende Aspekte. Also genau. Könnte man, wenn man die Frage insgesamt beantworten will, sie sagt ja auch in ihrem letzten Satz, oder es ist die Entscheidung des Piloten, was er oder sie gerne machen möchte und natürlich auch, was gerade benötigt wird. Insgesamt ist es wahrscheinlich das, ne? Also klassischerweise, der Weg zum Kapitän ist eine Beförderung, ganz klar. Da muss man sich für bewerben und genommen werden für.
Genau.
Theoretisch auch ist immer dieser Schritt auf die Langstrecke hoch auch eine Art, wenn man das Beförderung nennen will, ja, ich meine, das ist ja, es bringt natürlich Vorteile mit sich, es bringt Nachteile mit sich, man kann aber auch auf dem jeweiligen Bereich bleiben, auf dem man vorher ist, aber wahrscheinlich ist es so ein bisschen auch das, was man machen will, und gleichzeitig ist auch diese Beantwortung der Frage, ob jetzt Langstrecke Champions League ist und Frachtfliegen Kreisliga, du kannst gar nicht pur Fracht fliegen, dafür müsstest du ja ganz konkret deinen Arbeitgeber wechseln. Und dann ist ja quasi auch gar nicht mehr die Option, wenn du diesen Arbeitgeber gewechselt hast, zu sagen, ich wechsle wieder zurück. Man kann jetzt wahrscheinlich nicht pauschal sagen, dass alle Cargo-Fluggesellschaften schlechte Arbeitgeber sind und schlecht bezahlen. Das ist ja überhaupt nicht so. Das ist natürlich eine ganz andere Arbeit. Aber das sind einfach zwei verschiedene Unternehmen.
Genau.
Das ist so ein bisschen...
Ja. Genau, das lässt sich ganz und gar nicht sagen.
Ja.
Ich würde auch diesen Vergleich nicht ziehen, dass das eine Champions League und das andere Kreisliga ist. Egal was und wo man fliegen darf, zumindest solange es eine renommierte Fluggesellschaft ist, ist das alles Champions League. Und ob man jetzt Fracht fliegt oder Passagiere, wie eingangs erwähnt, ist jetzt für die Rolle des Piloten erstmal zweitrangig. Da spielen natürlich andere Aspekte eine Rolle, aber am Ende kommt es auch darauf an, natürlich, wenn man seinen Job hat, bei welcher Firma man fliegt, und die einen fliegen halt nur Fracht oder auch Fracht, und dann hängt es wiederum von den Tarifverträgen und von den Arbeitsbedingungen insgesamt ab. Aber nur Fachfliegen kann toll sein, nur Passagiere fliegen kann toll sein.
Genau, es gibt bestimmt auch Leute, die sind bei der DHL ganz klassisch wahrscheinlich eingestiegen als Co-Pilot und haben sich hochgearbeitet zum Kapitän, ja. Haben vielleicht nochmal ein Type Rating gewechselt, sind vom Airbus A300 auf die Boeing 777 gewechselt oder so und fliegen 40 Jahre lang für DHL wahrscheinlich, ne?
Genau, oder wechseln auch dann zu einer anderen Fluggesellschaft. Auch das gibt es manchmal, wenn große Airlines neue Leute brauchen und gerade junge Piloten noch Perspektiven vor sich haben, dann wechseln die auch durchaus mal in andere zu einer Fluggesellschaft.
Aber was man nicht sehen wird, ist wahrscheinlich, dass ein Mitte 50-Jähriger freiwillig wechseln wird, weil der würde ja seine gesamte Seniorität oft aufgeben. Das ist ja bei den Airlines egal, wo man hinguckt. Deswegen sind ja häufig die Ablösesummen an Piloten, die bezahlt werden, gerade im amerikanischen Raum, riesig. Da gibt es ja teilweise für Neueinstellungen Jahresgehälter von 400.000 Euro, Dollar, weil man seine Seniorität aufgibt. Und das stellt einen quasi Company intern in der neuen Company dann in vielen Belangen schlechter. Kurzer Exkurs zu den Flugbegleiterinnen und Flugbegleitern. Wird wahrscheinlich relativ ähnlich sein, wobei es da, hast du da ein bisschen Einblicke?
Ich habe da wenig Einblick. Was ich sagen kann, ist, dass natürlich dann freie Stellen ausgeschrieben werden, generell für Flugbegleitende, dann kann man sich bewerben. Und wenn man genommen wird, wird man eben auch da eingesetzt, wo Bedarf ist. Die meisten Flugbegleitenden fliegen mehrere Muster, oft eine Mischung aus Kurzstrecken- und Langstreckenmuster, also zum Beispiel Airbus Kurzstreckenfamilie plus Jumbo 747, und werden dann entsprechend geschult und eingesetzt. Und Karriereschritte sind dann Beförderung zum P1, also Purser Kurzstrecke, und dann noch P2, Purser Langstrecke, wobei in einem Langstreckenflugzeug immer ein P1 und ein P2, also beide arbeiten. Aber dafür müssen die sich eben auch bewerben und ein Auswahlverfahren durchlaufen, und es muss eben auch entsprechend Bedarf dafür da sein. Und dann gibt's noch die Feinheit, wobei die auch im Cockpit gilt. Das habe ich jetzt gerade so ein bisschen unterm Tisch liegen lassen sozusagen. Große Fluggesellschaften haben ja oft auch mehrere Standorte, und man kann durchaus auch, wenn man eine gewisse Flexibilität hat, sich auch für eine Beförderungsstelle am anderen Standort bewerben, wenn es da unter Umständen schneller geht. Muss aber eben in Kauf nehmen, dass man erstmal eine Zeit lang von der Station aus fliegt und eingesetzt wird. Aber das ist am Ende dann Abwägungssache, was einem wichtiger ist. Und in der Kabine ist es eben recht ähnlich, was das angeht. Ja.
Okay, interessant. Gut. Tatsächlich sind noch zwei Fragen offen, und ich kann mir vorstellen, dass wir für die eine Frage so lang brauchen werden, dass ich die jetzt gar nicht stellen werde. Es geht um die Zusammensetzung von Crews, so von wegen feste Teams bei Piloten und wechselnde Teams, aber auch gleichzeitig, das ist ja eine Frage, die quasi nur an dich gerichtet ist. Es gibt ja auch Airlines, da gibt es tatsächlich auch nur einen Personalkader von 20 bis 30 Piloten, die dann immer wieder zusammenarbeiten. Aber ich will die gar nicht jetzt aufmachen, weil ich glaube, wenn wir die fürs nächste Mal mitnehmen, können wir da deutlich mehr drüber reden und haben mehr Zeit. Ich stelle aber die letzte Frage, vielleicht kannst du die beantworten. Ich kann sie nämlich nicht beantworten. Was haltet ihr von der Serie Mittendrin Flughafen Frankfurt? Kennst du die zufälligerweise? Guckst du das?
Ich kenne sie. Ich habe ein paar wenige, leider nur sehr wenige Folgen davon gesehen. Finde es aber toll, dass es solche Formate gibt. Und ich glaube, gerade von der Serie gibt es schon sehr viele Ausgaben mittlerweile. Und freue mich, wie gesagt, dass Leute sowas angucken, weil ich glaube, diese Faszination für die Fliegerei und wenn jetzt aus diesen zwei Fs, drei F machen würde, also Faszination Flughafen Frankfurt, dann wäre der Titel fast noch zutreffender, zumindest für mich. Und ich kann mich erinnern, dass was mich auch in der Jugend geprägt und zur Fliegerei gebracht hat, waren damals noch VHS-Videokassetten. Damals gab es ja noch kein YouTube und auch nur sehr wenige Fernsehserien. Also in meiner Kindheit gab es drei Fernsehsender und Kabelfernsehen kam dann erst irgendwann. Und da hatte ich mir dann teilweise VHS-Videokassetten bestellt und ich habe auch heute noch eine zu Hause, gibt es auch mittlerweile auf YouTube zum Angucken, in entsprechender Qualität, wo ein Flug einer Lufthansa Boeing 747-400 von Frankfurt nach Hongkong dokumentiert ist, mit Landung am Flughafen Kai Tak. Ich konnte die damals und kann sie auch, glaube ich, heute noch auswendig mitsprechen, so oft habe ich die angeguckt. Und als ich selbst das erste Mal nach Hongkong fliegen durfte, damals bei der Cargo, dann zwar nicht mehr auf den alten Flughafen Kai Tak, weil den gibt es seit über 20 Jahren nicht mehr, ich glaube, immer 25 Jahre, dass der geschlossen ist, habe ich mich trotzdem gefreut wie ein kleines Kind, dass ich jetzt aber in einem Flugzeug sitze und einen solchen Flug machen darf. Und deswegen finde ich das schön, wenn es Leute inspiriert oder einfach Leute, die interessiert sind, daran zu gucken, weil ich finde, das System Fliegerei und Luftfahrt ist so faszinierend und das einfach mit anderen zu teilen, finde ich sehr schön. Deswegen finde ich die Serie, zumindest das, was ich davon gesehen habe, sehr schön und freue mich, wenn das auch angeschaut wird.
Ich habe mal kurz reingeguckt und irgendwie über 15 Staffeln schon. Ich meine, also ja, von wegen, die gibt's wirklich schon lang. Also ich inhaltlich kann ich tatsächlich auch leider dann gar nichts dazu sagen. Ich finde es natürlich auch cool, ich finde es auch interessant, aber ich habe leider genug andere Formate, die ich gucke, so dass ich dann oft gar nicht mehr beim Stöbern auf sowas stolpere und dann durchgucken kann, weil ich doch irgendwie genug YouTube und Podcast. Ich kam zum Beispiel in den letzten 3 Wochen kaum zum Podcast hören. Ich kam nicht nur zum nicht bearbeiten. Ich kam auch nicht zum Hören und meine Schlange an, ich musste da anfangen auszusortieren, das mache ich sonst nie, ja. Deswegen das, mehr Zeit das, könnte man wahrscheinlich immer haben, ne?
Das kenne ich zu gut. Das ist auch der Grund, warum ich leider nur so wenig davon gesehen habe bisher. Ich kenne aber witzigerweise eine der Protagonisten, die in der einen oder anderen Folge aufgetaucht sind, deswegen habe ich das auch mal dann mir angeschaut und weiß natürlich auch viel, glaube ich, von dem, was da so passiert, aus eigener Erfahrung, auch wenn es immer wieder spannend ist, auch gerade für uns, die wir selber am Flughafen arbeiten, so ein bisschen Blick hinter die Kulissen, Bereiche, die auch für uns ja fast schon Blackboxes sind, also so eine Gepäckförderanlage zum Beispiel oder wie arbeitet die Flughafenfeuerwehr oder die Flughafenseelsorge. Gibt es ja so viel, wie ich auch vorhin gesagt habe, mit den Passagieren, so viele spannende Bereiche, so viele interessante Leute, die arbeiten. Ich glaube, allein am Frankfurter Flughafen arbeiten 30, 40, 50.000 Menschen. Das ist ja wirklich eine Kleinstadt mit allem, oder ja, es ist gar keine Kleinstadt, es ist schon eine richtige Kreisstadt von der Größe her, was da geboten wird und was da los ist. Deswegen super spannend. Und was du gerade sagst zum Thema Podcast, geht mir genauso. Ich habe kürzlich 2 neue Podcasts entdeckt mit einem Backlog von, weiß ich, 100 Folgen, wo ich mich jetzt mal so ein bisschen rein und durchhöre. Zum Glück sind die Folgen relativ kurz, aber ich merke mir dann leider auch die anderen Podcasts, die ich sonst gerne höre, darunter leiden, weil ich jetzt das andere ein bisschen priorisiert habe. Und deswegen, ja, kann ich das gut nachempfinden, seit was du da sagst.
Ja, eine kleine Korrektur kann ich reinschmeißen, weil es mich interessiert hat. 81.000 Mitarbeiter.
Ah, dann waren es vielleicht die Anzahl der Mitarbeitenden von unserer Firma, die am Frankfurter Flughafen arbeiten. Aber insgesamt,
Beide Zahlen sind irre, wenn man sich das mal ganz konkret vorstellt, ja.
Das ist unglaublich, genau.
Genau, also ohne sie im Detail geguckt zu haben, ich glaube, wir finden die beide gut, die Folge, die Sendung, genau. So, und dann würde ich sagen, wir haben knapp über 1 Stunde genug gebabbelt. Ich muss mich jetzt ranmachen ans Bearbeiten der alten Folge und der jetzigen neuen Folge.
Seid, danke, dass du das machst.
Ja, bitte, nicht
danke. Weiß ich sehr zu schätzen.
Ja, schön, dass wir uns hier zusammensetzen und immer wieder quatschen. Ich habe genug Leute, es kommen immer wieder Leute auf mich zu und meinen, ach hey, Podcast und so, und dann quatsche ich mit denen drüber. Und das ist cooles, positives Feedback, was wir kriegen, macht auch Spaß. Deswegen machen wir das auch. Wenn ihr irgendwie, so ähnlich wie Mona mit ihren mehreren Mails, wo sie Fragen geschickt hat, das ist jetzt ganz positiv gemeint, wenn ihr uns auch so viele Fragen schicken wollt, das ist natürlich für uns, macht es das deutlich einfacher, weil wir dann einfach, ich meine, man sieht ja, wir haben jetzt nicht mal eine Mail beantworten können und waren 1 Stunde am Quatschen. Gut, ich habe halt immer wieder meine Fragen-Sessions, wo ich was klären muss dabei, aber das macht uns wirklich sehr viel Spaß. Schreibt uns gerne, wenn ihr Fragen habt. Die E-Mail-Adresse lautet podcast@radar-contact.de. Tim?
Ja, wie du gerade so redest, kannst du dich noch erinnern, wir hatten immer überlegt, als wir dann so ein bisschen aus dem wir überlegen uns ein Thema und reden darüber, Modus rausgekommen sind, ob wir genügend Stoff haben, um unsere Folgen zu füllen. Und tatsächlich sind die Episoden jetzt länger geworden als zu der Zeit, wo wir noch uns jeweils feste Themen vorgenommen hatten.
Genau, stimmt, tatsächlich, ja. Also es ist viel länger, weil wir das sonst nicht schaffen würden, wenn wir immer nur eine halbe Stunde machen würden. Ja. Dann kämen wir ja nirgendwo hin. Ja.
Ist ja ein gutes Zeichen, genau. Deswegen. Absolut. Vielen Dank. Sorry fürs Unterbrechen, Zeit. Du warst schon bei der Abkündigung.
Das macht nichts.
Please continue.
Genau. Vielen Dank fürs Zuhören euch allen. Vielen Dank für deine Zeit heute, Tim. Ich wünsche dir einen guten Start in die Woche. Mal gucken, wann ihr die Folge dann hört. Da lasse ich mich selbst mal überraschen und verbleibe mit schönen Grüßen und hoffe, ihr schaltet wieder rein, wenn es mal wieder heißt Radar Contact, Pilot trifft Lotse. Ich bin Seid der Fluglotse.
Und ich bin Tim, der Pilot, und bedanke mich auch bei dir, Seid, und bei allen, die uns zuhören, und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao, macht's gut.